Wir sind gekommen bis Kapitel 9, Vers 38, wo der Blindgeborene sich vor dem Herrn, den er erkannt hat, als den Messias, den Sohn Gottes, sich niederwarf. Wir gehen weiter in Vers 39. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen, wie im Fall des Blindgeborenen, und die Sehenden blind werden. Wie muss man das verstehen? Es wird gleich klar. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Sie hatten eine solche Kenntnis der Schrift und trotzdem haben sie den Herrn abgelehnt. Der Blindgeborene war sehr einfach, schlicht und das, was er erkannt hat, hat er aufgenommen und er hat den Messias so erkennen können. Eine samaritanische Frau, sie wusste wenig, aber diese wenigen Dinge reichten, damit sie Licht bekam. Und andere, die so viel wussten, haben wirklich sich der Wahrheit verschlossen und sind damit Blinde gewesen, so wie der Herr Jesus sagt, dann bleibt eure Sünde. Und wir sehen, gleich schließt Kapitel 10 an, das ist nicht ein neuer Ort, sondern das ist gerade diese Diskussion jetzt mit einigen Pharisäern. Und wieder kommt Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wir haben ja diesen Abschnitt schon behandelt, wo es darum geht, um Missverständnisse, um Wörter, Sätze und hier sogar um ein ganzes Gleichnis. Aber was ich hinzufügen möchte, wir haben gesehen, dass es hier um den Schafhof Israel geht. Der Hirte der Schafe, das ist der Messias, der angekündigt wurde in Hesekiel, dann auch in Hesekiel 36, dann auch in Sacharja 11, als der Hirte der Schafe Israels. Und nun sagt der Herr Jesus hier, dem Hirten der Schafe, dem Messias, tut der Türhüter auf. Und das war Johannes der Täufer, der den Herrn Jesus offiziell eingeführt hat. Siehe das Lamm Gottes. Und der Jesus fügt hinzu, dass er eben auf dem offiziellen Weg über die Türe eingegangen ist. Im Gegensatz zu den falschen Messiasen, die schon früher gekommen waren, das waren solche, die eben nicht über die Tür eingingen. Und das beinhaltet auch das Zeugnis der Schriften, die Erfüllung der Prophetie. Das waren Diebe und Räuber. Aber dem Hirten der Schafe, dem Messias, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Er führt sie aus dem Schafhof Israels heraus. Und warum kommt das hier? Um eben zu erklären, dieser Rauswurf des Blindgeborenen war ganz wichtig. Und als er rausgeworfen war, dann kommt der Herr Jesus und er erkennt ihn. Also es ist so, dass der Herr Jesus, der Messias, seine Schafe aus dem Schafhof, wo die Führer ihn als Messias verworfen haben, sie herausführt. Und das sollte auch weiter noch von großer Bedeutung sein. Denn wenn wir später die Apostelgeschichte lesen, da sehen wir, dass die messiasgläubigen Juden weiter mit dem Tempel verbunden blieben. Das war ganz normal. Und man ging auch in die Synagoge. Ja, Paulus ging immer wieder in die Synagoge und man hat ihn dort auch als Ehrengast je nachdem aufgenommen und er konnte predigen, zum Beispiel in der Synagoge in Antiochien, in Pisidien, Apostelgeschichte 13. Aber der Moment kam, und das ist beschrieben in Hebräer 13, da lesen wir in Vers 11, denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den hohen Priester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Das bezieht sich auf den Yom Kippur. Das Sündopfer, dessen Blut ins Heiligtum hineingetragen wurde am Yom Kippur, da musste das Sündopfer selber außerhalb der Stadt Jerusalem, das bedeutet außerhalb des Lagers, an einem bestimmten Ort verbrannt werden. Ein Sündopfer, mit Ausnahme von wenigen bestimmten Teilen, aber die Gesamtheit des Sündopfers durfte nicht auf dem Altar verbrannt werden, sondern außerhalb. Und jetzt erklärt der Hebräerbrief hier eine Bedeutung davon. Deshalb hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Der Herr Jesus wurde aus dem Tempel hinausgeworfen, aus der Stadt, und hat außerhalb der Stadt im Steinbruch Golgatha gelitten. Er hatte keinen Platz in diesem System, wo die Führerschaft ihn ablehnte. Er wurde draußen gekreuzigt. Und jetzt die Schlussfolgerung für die Hebräer, für die messiasgläubigen Juden: Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Jetzt wird hier erklärt, wie können wir in diesem System weiterbleiben? Der Herr hat keinen Platz. Der Messias ist abgelehnt worden. Da können wir nicht so tun, wie wenn nichts wäre. Und natürlich ist das ein Grundsatz, der dann auch später für die Kirchengeschichte immer wieder wichtig sein sollte. Da, wo ein System den Herrn Jesus und auch die Inspiration des Wortes und so weiter ablehnt und die Autorität des Wortes ablehnt, da können wir auch nicht mehr bleiben. Nicht wahr? Da stellt einen die Frage, was ist eigentlich mit der Kirche heute los? Ja, gar nichts mehr los, könnte man sagen. Ja, denn das System ist so verrottet und alle Ungerechtigkeit hat Platz und wird verteidigt. Das Wort Gottes wird als Menschenwort hingestellt. Wenn man Theologie studiert, evangelische Theologie, an den offiziellen Unis, die Bibel ist nicht Gottes Wort, alles wird zerrissen. Ja, wie kann man in einem System bleiben, wo der Herr und sein Wort keinen Platz hat? Und das ist das Prinzip von Hebräer 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Natürlich ist dieser Platz außerhalb des Lagers mit Schmach verbunden. Und jetzt sehen wir, er wurde rausgeworfen und der Herr Jesus sagt, er, der Hirte der Schafe, der in den Schafhof gekommen ist, durch die Tür, beglaubigt, durch die Schriften und durch Johannes den Täufer, er ruft seine eigenen Schafe, das sind eben die, die ihn aufgenommen haben, im Kontrast zu den vielen, die ihn abgelehnt haben, und er führt sie heraus. Also das verweist uns zurück auf 9,34, ja? Und sie warfen ihn hinaus. Ich lese weiter Vers 4. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Die Führer sind blind. Sie verstehen nicht. Aber ein Blindgeborener, der ist herausgerufen worden. Und dann geht es weiter in Vers 7. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Und da haben wir schon gesehen, dass das zusammenhängt mit der Nordtür des Tempelbezirks damals. Das war die Tür der Schafe, wo man die Opfertiere hineinbrachte. Und der Herr Jesus nimmt hier Bezug, er ist nicht nur der Hirte der Schafe, sondern ist auch die Tür der Schafe. Da brachte der Sünder gewissermaßen das unschuldige Opfer auf den Tempelplatz. Und auf der Grundlage des unschuldigen Opfers konnte er vor Gott erscheinen. Er musste seine Hände auf den Kopf des Sündopfers aufstützen, die Sünde bekennen, nach 3. Mose 5, so bekenne er, worin er gesündigt hat. Und dann musste er das Tier schlachten, das unschuldige Tier an seiner Stelle. Und nun, ich bin die Tür der Schafe, das heißt, wer vor Gott kommt auf der Grundlage meines Opfers und seine Schuld bekennt und bereut, der wird gerettet. Denn das wird ja dann auch gesagt in Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann sieht man aber, es gibt auch die falschen Messiasse. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und dann macht der Herr Jesus klar in Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Ja, der Blindgeborene hatte ihn erkannt. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist jetzt interessant im Zusammenhang mit dem Herausführen der Schafe Israels. Und jetzt verrät der Herr Jesus, ich habe noch ganz andere Schafe. Und da spricht er bereits von den Gläubigen aus den Nationen, die ihn auch als den guten Hirten aufnehmen werden. Und diese führt er zusammen, die Schafe aus dem Schafhof Israels und die aus den Nationen, und sie werden eine Herde und ein Hirte sein. Da finden wir bereits eine Ankündigung der Gemeinde, die eine Vereinigung sein würde aus Gläubigen aus den Juden und aus den Heiden. Und zwar nicht so, dass die Juden eine Vorrangstellung hätten. Nein, in der Gemeinde gilt Galater 3 am Schluss, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Die Gemeinde ist etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Aber das hat wieder enorme Konsequenzen, diese Rede. In Vers 19 lesen wir, wiederum entstand ein Zwiespalt unter den Juden, dieser Worte wegen. Nicht der Herr Jesus ist der Spalter, aber wenn Menschen sich stoßen an der Wahrheit und andere wollen die Wahrheit, dann gibt es Zwiespalt. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Warum hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der Blinden Augen auftun? Nein, sonst hätten sie das schon früher gemacht. Aber es hat es nie gegeben, dieses Zeichen. Und jetzt kommt eine Fortsetzung in Vers 22 und die ist im ersten Moment überraschend, aber eigentlich gar nicht überraschend. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Das ist ja nicht mehr das Laubhüttenfest. Das Fest der Tempelweihe. Da sind wir im Dezember 31. Und der Herr Jesus kam wieder nach Jerusalem. Das war kein obligatorisches Fest, denn das gehört nicht zu den sieben Festen des Herrn, von denen drei Passa, Wochenfest, Pfingsten, und Laubhüttenfest obligatorisch war für alle Israeliten im ganzen Land. Aber dieses Fest geht zurück auf die Makkabäer im 2. Jahrhundert vor Christus. Das war eine schwere Zeit. Die syrische Armee hatte Jerusalem erobert, ein furchtbares Massaker angerichtet unter den Juden, und der König Antiochus Epiphanes hatte ein Schwein schlachten lassen auf dem Brandopferaltar und dort ein Götzenbild aufstellen lassen von Zeus mit seinen Gesichtszügen. Und es wurde gewütet unter dem jüdischen Volk, aber da gab es einen Mann, der hieß Mattathias. Er hatte 5 Söhne, ein Priester aus Modein. Das ist dieses Städtchen, wenn man von Tel Aviv kommt auf der Autobahn Nummer 1, sieht man die Ausfahrt Modein. Und dorthin kommt er, wenn man nach Jerusalem hinauffährt. Aus Modein. Und er sagte sich, das darf ja nicht sein. Die Heiden höhnen den Namen Gottes. Übrigens, das war alles vorausgesagt. In Daniel 11, im Detail. Und dieser Gräuel der Verwüstung, der aufgestellt werden sollte, das war alles vorausgesagt, auch in Daniel 8, in allen Details. Ich habe das in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel alles behandelt und auch die Geschichtsquellen angegeben. Und jede Prophezeiung sieht, alles hat sich erfüllt. Es war eine furchtbare Zeit, aber eine Zeit, die auch in Gottes Hand war. Also als es noch Propheten gab, wie zum Beispiel Daniel, wurde das vorausgesagt. Der letzte Prophet war Malachi, 400. Und dann gab es keine Schriftpropheten mehr. Und in dieser Zeit ohne Schriftpropheten im 2. Jahrhundert ist das geschehen. Und dann hat dieser Mattathias mit seinen Söhnen, den Widerstandskampf aufgenommen gegen die syrische Besatzungstruppe. Und die waren so erfolgreich. Die haben immer wieder Vorstöße gemacht, dann sind wieder zurück in die judäische Wüste. Da kann man sich super gut verstecken. Und dann wieder aus der Wüste und so. Die hatten Erfolg. Enorm. Und das hat eine ganze Bewegung ausgelöst. Immer mehr haben sich ihnen angeschlossen, den Makkabäern. So hat man diese Familie genannt. Und schließlich konnten die Besatzungsmacht hinauswerfen. Und der Tempel in Jerusalem wurde wieder neu eingeweiht. Und wieder die Brandopfer für den Herrn eingerichtet. Das ist alles vorausgesagt im Propheten Daniel. Sogar wie viele Tage das dauern würde. Hat sich alles genauso erfüllt. Das ist gewaltig. Der Herr hat alles in der Hand. Und dann hat man ein Fest gefeiert, das Tempelweihfest. Denn diese Weihe konnte dann umgesetzt werden im Dezember, damals im 2. Jahrhundert. Und so hat man das Tempelweihfest eingeführt. Und jedes Jahr soll das wiederholt werden, 7 Tage. Und man hat es nachgeformt nach dem Laubhüttenfest. Und darum hat man dann auch nachts die Leuchter im Frauenvorhof jeweils angezündet. Ja, jetzt verstehen wir, warum Johannes das hier anhängt. In diesem Teil, der ja gruppiert ist bis zum Ende von Kapitel 10, um das Laubhüttenfest 31. Jetzt hängt er noch an das Tempelweihfest 31. Warum? Eben weil Tempelweihfest und Laubhüttenfest ganz eng zusammengehören. Jetzt möchte ich da lesen. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Säulenhalle Salomos umher. Hier auf dem Bild sehen wir, wie gesagt, hier im Norden das Schaftor. Und hier das Tempelhaus, umgeben vom innersten Vorhof, dann davor der Frauenvorhof mit den großen Leuchtern, 26,5 Meter hoch. Und hier diese Halle im Osten, das ist die Säulenhalle Salomos. Da im Süden haben wir die königliche Säulenhalle mit dem Sitz des Sanhedrins und da war der Marktplatz in diesen Hallen. Aber hier die Säulenhalle Salomos. Und jetzt wird uns ganz genau gesagt, wo da am Tempelweihfest der Jesus ging. Und Jesus ging im Tempel in der Säulenhalle Salomos umher. Dezember, es kann empfindlich kalt sein in Jerusalem. Es kann auch Schnee haben auf dem Tempelplatz. Eine kalte Zeit, eine dunkle Zeit. Es wird sehr früh dunkel in Israel. Und dann dieses Lichterfest im Dezember. Der Jesus ist da. In dieser kalten Zeit, die erinnert an diese furchtbare Verfolgungszeit unter den Makkabäern. Aber wie Gott schließlich durch die Dunkelheit hindurch wieder Licht gegeben hat für das Volk Israel. Und da sagt der Text weiter, da umringten ihn die Juden, die Führenden, und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, also der Messias, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt. Und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir. Jetzt wird das wieder erwähnt. Wir haben das schon früher gesehen. Die Werke sind ein wichtiges Zeugnis, dass er der Messias ist. Und gerade das Werk mit dem Blindgeborenen. Ein Werk, das noch nie geschehen ist, von Ewigkeit her. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Er kam das Seine, die Seinen nahmen nicht auf. Und dann sagt der Herr, meine Schafe hören meine Stimme. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und die nennt er meine Schafe. Und ihr Kennzeichen ist, sie hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und das erinnert uns wieder an Johannes 1, wo wir gesehen haben, wie der Herr Jesus sagt, folge mir nach. Ja, so hat er die Ersten in die Nachfolge gerufen, die Ersten, die eben die ihn aufnahmen und das Recht bekamen, Kinder Gottes zu werden. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Die Elberfelder hat das Wort nicht sperr gedruckt. Warum? Weil im Griechischen das betont ist. Es ist sogar so betont, es gibt zwei Wörter für nicht. U und me. Und wenn man betonen will, dann sagt man halt u, me. Nicht verloren in Ewigkeit. Und wir wissen, es gibt auch diese Lehre, ein Kind Gottes kann das ewige Leben wieder verlieren und verloren gehen, in die Verdammnis kommen. Aber der Herr Jesus sagt, und sie gehen nicht verloren, das sollte eigentlich schon reichen, aber er sagt, nicht verloren, in Ewigkeit. Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, wir haben doch einen freien Willen. Ja, haben wir auch gesehen, das Johannes-Evangelium betont das. Auch der Verlorene hat einen freien Willen und der Herr Jesus sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, auf das ihr Leben habt. Und jetzt könnte aber jemand sich sagen, ich habe schon mich entschieden für den Herrn Jesus, so wie der Blindgeborene, und bin vor ihm niedergefallen, habe mich vor ihm gebeugt. Aber wer weiß, mein Wille, vielleicht später mal wird er sagen, nein, ich möchte nicht mehr. Boah, das kann Angst machen. Ja, wer von uns hat eine Garantie, dass er in 5 Jahren noch genauso entschieden dem Herrn nachfolgt wie jetzt? Das könnte uns Angst machen, nicht wahr? Weil wer wäre bereit, eine Garantie zu geben? Ja? Wir wissen, dass wir uns nicht so vertrauen können. Aber es ist so, dass Gott denen, die wiedergeboren sind, die Gabe gibt, zu beharren bis ans Ende. In 1. Petrus 1. Und jetzt muss ich klar sagen, hier geht es ausdrücklich um Wiedergeborene. Nicht wahr, wenn man so ein Gleichnis nimmt, gescheite Jungfrauen und törichte Jungfrauen. Dann könnte jemand sagen, ja, also die törichten Jungfrauen, das sind nicht unbedingt Ungläubige, das könnten vielleicht auch untreue Gläubige sein oder so, ja. Da könnte man so hin und her diskutieren. Weil ja nicht steht, die klugen Jungfrauen, das sind Wiedergeborene. Ja, also es ist nicht so klar, wie wenn es stehen würde, Wiedergeborene, nicht wahr? Und hier steht aber ganz klar, es geht hier um Wiedergeborene. Da gibt es also keinen Zweifel und keine Möglichkeit, da hin und her zu diskutieren. Für mich ist klar, die klugen Jungfrauen, das sind echte, wiedergeborene Gläubige, und die törichten Jungfrauen, das sind Namenschristen. Aber eben, es gibt die Möglichkeit, da hin und her zu diskutieren. Aber wenn es klar steht, Kinder Gottes, wie hier in 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat oder wiedergezeugt hat, dasselbe, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und jetzt, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Ja, in der letzten Zeit, in der Endzeit, wird der Herr Jesus kommen zur Entrückung und er wird uns aus dieser Welt retten in die Herrlichkeit. Aber wer kann uns die Garantie geben, dass wir treu bleiben dem Herrn, bis er kommt, um uns in der Endzeit zu retten in den Himmel? Nun, wir haben hier die Garantie. Das ist Gottes Unterschrift. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben, bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Gott durch seine Macht bewahrt die Wiedergeborenen, die Kinder Gottes, dass sie an dieses Ziel kommen. Und wenn sie abweichen, dann wird er sie züchtigen und sie wieder zurückführen. Aber er garantiert durch seine Macht, dass er sie ans Ziel bringt. Das ist eine Entlastung. Ganz enorm. Und jetzt schauen wir nochmals. Sie gehen nicht verloren. Nicht verloren in Ewigkeit. Jetzt könnt ihr nämlich, aber das sagen die, die die Lehre vertreten vom Heilsverlust, nicht. Ich habe das noch nie so gehört. Ja, wie wäre das, wenn wir in der Ewigkeit sind und es sind mal 10.000 Jahre vergangen. Ich war, wer kennt nicht das Lied? Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Und da beschreibt ein großer Sünder, wie er die Gnade Gottes erlebt hat. Und dann in einer weiteren Strophe spricht er about 10.000 years. Ja? Wenn wir mal 10.000 Jahre in der Ewigkeit verbracht haben, ja, gibt es im Himmel Zeit? Ja, in Offenbarung 8 heißt es, im Himmel war bei einer halben Stunde eine Stille. Ja, also, mit der Zeit gerechnet. Und Gott ist ewig und allgegenwärtig. Und darum ist er der Zeit nicht unterworfen. Aber Geschöpfe sind immer der Zeit unterworfen, auch die Engel. Der Teufel kommt ja im Buch Hiob vom Umherstreifen auf der Erde. Wenn er in Shanghai ist, dann ist er eben nicht in Berlin. Er hat seine Dämonen überall, aber er selber ist örtlich immer festgelegt. Ja, und darum für Gott ist alles ewig. Aber wenn wir 10.000 Jahre in der Herrlichkeit sind und plötzlich sagt unser Wille, ich will nicht mehr. Oh, müssen wir immer Angst haben im Himmel, dass wir noch in die Hölle kommen? Oder ich sage 10.000 Jahre, was ist das schon? 5 Milliarden Jahre, denn die Ewigkeit wird ewig sein. Und zwar wird gesprochen in Epheser 2 über die kommenden Zeitalter. Das kommende Zeitalter in Epheser 1 am Schluss, das ist ja das tausendjährige Friedensreich. Aber da geht Paulus in Epheser 2 darüber hinaus und er spricht von der absoluten Ewigkeit Und da folgt Zeitalter um Zeitalter um Zeitalter und das hört nicht mehr auf. Und zwar in Epheser 2, Vers 1. Da wird ganz kurz gesagt, was Gott vorhat. Er hat ein Programm für die Ewigkeit. 2, Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Zeitalter um Zeitalter wird kommen in der Ewigkeit. Neuer Himmel und neue Erde. Und Gott hat vor, uns den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte zu erweisen in Christus Jesus, in dem Messias Jesus heißt das. Wunderbar, nicht wahr? Und darum, wir müssen keine Angst haben. Die Wiedergeborenen, die sind in Gottes Macht und auch ihr Wille wird bewahrt für alle Ewigkeit. Es wird nicht wieder einen Abfall geben, so wie es auch in der Engelwelt nicht wieder einen Abfall gegeben hat. Es hat einen Abfall gegeben am Anfang und die anderen Engel, die werden genannt die auserwählten Engel. Gott hat genau gewusst, welche Engel abfallen wollen und welche nicht. Und von denen er im Voraus wusste, die werden sich entscheiden, treu zu bleiben. Die hat er auch erwählt als seine Engel in aller Ewigkeit. Darum werden die Erwählten genannt. Und so dürfen wir wissen, der Jesus sagt hier, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Eine doppelte Garantie. Die Hand des ewigen Sohnes und die Hand des ewigen Vaters. Wie viel Versicherung wollen wir noch dazu? Das reicht doch. Das reicht doch, um glücklich, ruhig, dankbar, freudig zu sein und voranzugehen. Und dann sagt der Herr Jesus, ich und der Vater sind eins. Jetzt war es wieder zu viel. Vers 31, da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Es ist wie da in Johannes 8, nicht wahr, am Schluss, als er gesagt hat, ehe Abraham wurde, bin ich. Gegenwartsform, der Ewige. Da haben sie Steine aufgehoben. Und hier sagt er, ich und der Vater sind eins. Es werden Steine aufgehoben. Weil das ganz klar ausdrückt, dass er Gott ist. Aber ist ganz etwas Wichtiges. Es heißt hier, ich und der Vater sind eins. Hen auf Griechisch, das ist das sächliche Wort für eins. Also nicht wir sind, ich und der Vater sind einer, das wäre Maskulinum. Heis auf Griechisch. Nein, hen. Und das hat ein ehemaliger Rechtsanwalt so wunderbar formuliert. Der hieß Tertullian. Der lebte um 200 nach Christus und hat auch gekämpft und klar gemacht aus der Schrift heraus, dass es einen Gott gibt, aber es wird unterschieden zwischen dem Vater als Person und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann hat er eben erklärt, Deus unum est, non unus. Gott ist eins. Er ist nicht einer. Weil einer, das würde bedeuten, es gibt nur eine Person. Ja? Aber es gibt in der Gottheit drei Personen. Und darum muss das eben ausgedrückt werden mit eins. Und das sagt der Herr Jesus hier so. Ich und der Vater sind eins. Vollkommen eins in der Gottheit, in der Ewigkeit, in der Allmacht, in der Allwissenheit. Und sie haben es verstanden und heben Steine auf. Vers 32, Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Zum Beispiel Wasser in Wein, Johannes 2. Die Heilung des Sohnes, des königlichen Beamten, Johannes 4. Dann die Heilung des Gelähmten in Bethesda. Und hier auch die, noch mehr, wir haben die Brotvermehrung mit 5000, ich zähle aus dem Johannesevangelium. Und dann die Heilung des Blindgeborenen. Für welches Werk unter diesen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werks steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Weil du, der du ein Mensch bist, sehr gut, das haben sie gemerkt, ist natürlich ein Scheinmensch. Ja, das war wieder etwas für die Gnostiker. Der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat es ja nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Philipper 2, Vers 5. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Das ist ein Zitat aus Psalm 82. Und es ist eben so, im Alten Testament werden die Richter Israels, werden Elohim genannt. Götter. Und zwar, weil sie eben Gottes Recht im Gerichtshof vertreten müssen. Wenn er diejenigen Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, eben die Richter, die Torah bekommen haben, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Nun, wenn der Ausdruck Elohim sogar für Richter verwendet wird, und jetzt sagt ihr Lästerung, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn, aber er ist ja der Gottes Sohn, der eine, der in Sprüche 30 genannt wird. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie wieder, ihn zu greifen. Und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. Und viele glaubten dort an ihn. Der Türhüter hatte aufgetan. Die Werke waren klar. So hätte man es erkennen können. Ja, und jetzt verstehen wir, damals durften sie ihn noch nicht töten. Das war Dezember 31. Aber es sollte noch gehen bis zum Monat März, April, Nisan 32. Und das kommt jetzt ab Kapitel 11. Und da gehen wir dann morgen noch weiter. Aber jetzt machen wir mal hier ein Ende. Aber was ich noch eben sagen möchte, ist, der Jesus hat an diesem Tempelweihfest, in der Zeit, wo es so kalt ist und so dunkel, und eben an dem Fest, wo man sich erinnert hat an diese schreckliche Zeit, wo man das Gefühl gehabt hat, das Volk Gottes ist verlassen, einfach dem Feind ausgeliefert. Der Tempel wurde entweiht, viele wurden abgeschlachtet. Bis dann eben dieser Mattathias und seine Söhne begannen aufzustehen. Und dieses Fest erinnert daran, es war so dunkel, aber dann kam das Licht. Und so will der Herr Jesus all den Gläubigen, die Angst haben und unsicher sind und sich fürchten, sie könnten wieder verloren gehen, ausgerechnet an diesem Fest, erinnert er mit dem Licht des Chanukka-Festes daran, dass das Heil sicher ist in seiner Hand. Niemand kann sie an meiner Hand rauben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und er hat diese Dinge gesprochen da in der Säulenhalle Salomos. Und es vergingen ja nur wenige Monate, bis dann Pfingsten 32 kam. Und wo haben sich die Gläubigen versammelt? Jeden Tag Apostelgeschichte 5, in der Säulenhalle Salomos. Einmütig. Es war wie, wenn man noch den Nachklang dieser Stimme von diesem einen, der geredet hat, wie kein anderer geredet hat, weil er das Wort Gottes war, noch hörte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Die Gottheit des Vaters und die Gottheit des Sohnes sind die Garantie für die Sicherheit. Und da haben sie sich versammelt. An dem Ort, wo der Herr Jesus Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt hat. Ist das nicht wunderbar? Das ist so ermutigend. Und wir sehen, dass alles einen Grund hat, warum Johannes genau diese Dinge angeben musste, wann das war, bei welchem Fest und mit all diesen Anspielungen, damit das uns richtig Mut macht. Und ich möchte gleich wirklich aufhören, aber noch gegenüberstellen. Laubhütten 30, Johannes 5, Heilung des Gelähmten. Laubhütten 31, der Blindgeborene, der geheilt wurde. Der Gelähmte, das haben wir gesehen, hatte gesündigt und war darum krank. Der Blindgeborene hat nicht gesündigt und war krank. Der war gelähmt, der war blind. Dort seit 38 Jahren, der von Geburt. Der Gelähmte war auf der Nordseite des Tempelplatzes. Der andere war auf der Südseite des Tempelplatzes, als der Herr ihm begegnete. Der war beim Teich Bethesda und der war beim Teich Siloah, wo er Heilung erfuhr. Der in Bethesda sagte, ich habe niemanden. Aber der Blindgeborene, der hatte Eltern und er hatte Nachbarn. Aber sie haben auch nicht wirklich zu ihm gehalten. Und das war am Sabbat. Und da war es auch am Sabbat. Und zum Gelähmten hat der Herr Jesus gesagt, geh umher. Und zum Blindgeborenen hat er gesagt, geh hin. Der Gelähmte wusste nicht, wer es war. Und der Blindgeborene wusste, ein Mensch, Jesus, er wusste auch fast nichts. Also auch da sehen wir ganz klar eine Gegenüberstellung, die uns Dinge veranschaulichen soll. Und es gibt dann noch weitere Parallelen zur Auferweckungsgeschichte von Lazarus, die jetzt in Kapitel 11 kommt. Also, dann haben wir dann noch eine Dreierkolonne, Gelähmter, Blindgeborener, Lazarus. Und wenn ich schon gesagt habe, der auf der Nordseite des Tempelplatzes, der auf der Südseite des Tempelplatzes, beim Teich, beim Wasser von Bethesda und der beim Wasser von Siloah. Und Lazarus war auf der Ostseite vom Tempelplatz. Und zwar dort, wo einmal der Fluss aus dem Tempelberg, Hesekiel 47, aus dem Tempelberg rausfließen wird, nach Osten und gerade bei Bethanien vorbei. Das ist auch interessant. Süden, Norden, Süden, Osten und immer mit dem Wasser, was in der Heilsgeschichte so eine besondere Bedeutung hatte. Hier noch ein letzter Blick auf diese Säulenhalle Salomos. Daran denkt, was der Herr da gesagt hat. Dann bedeutet einem diese Halle wirklich etwas. Ja, wir wollen hier schließen für heute. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich durch das Johannesevangelium und überhaupt durch die ganze Schrift immer besser kennenlernen dürfen. Und wie wir sehen durften, wie du in gewissen Situationen mit den Menschen gesprochen, argumentiert hast und in anderen Situationen hast du gar nichts mehr gesagt. Und Herr Jesus, wir lernen von dir Und wir möchten auch noch mehr lernen, um zu wissen, wann wir reden sollen und wann wir schweigen sollen. Und Herr Jesus, wir staunen, wie du mit den Menschen umgegangen bist. Wie du mit den verschiedenen Menschen auch ganz verschieden gesprochen hast. Aber immer war es dein Anliegen, dass sie gerettet würden. Auch die ärgsten Feinde, die nicht wollten, du hast ihnen gesagt, ich habe das euch gesagt, damit ihr gerettet werdet, damit ihr Leben habt. Du hast sie geliebt und wir möchten von dir lernen. Wir möchten in deinen Fußstapfen vorangehen und dich dadurch ehren. Wir danken dir für die Schrift. Wir danken dir für das Johannesevangelium und dass du uns dadurch immer größer und lieber wirst. Amen.